Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Ihr hört den wohl täglichsten Spiele-Podcast der Welt und bei mir ein Wiederholungstäter. Guten Morgen, Mario.
Ja, hallo allerseits.
Hi. Du mauserst dich so nach und nach. Du warst ja schon immer unser iOS-Experte, neben Alex und Co. Aber du bist ein sehr fleißiger Konsument der Spiele auf dem Smartphone.
Exakt, also solange mein Internet funktioniert.
Du bist natürlich Mario aus Karlsruhe, warst ja schon ein paar Mal hier zu Gast, bist auch eben hast was mit diesen Retro Games e.V. zu tun, an dem wir unser schönes, wunderschönes Treffen hatten, was wir bald mal wiederholen müssen.
Richtig.
Das war sehr, sehr schön. Und du schlägst mir ständig schöne Spiele fürs iOS vor und ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ja, klingt gut, ich schaue es mir an und dann komme ich immer irgendwie nicht dazu. In letzter Zeit, ich weiß nicht, wie du das machst, aber iOS-Spiele haben bei mir nicht mehr so diese Rangordnung in meinem Zeitmanagement. Weißt du, ich meine, als das Gerät relativ neu war oder immer, wenn man ein neues iPhone oder ein Android hat, dann probiert man da wieder gerne mehr aus. Und bei mir ist das voll in den Hintergrund gerückt, diese iOS-Spielereien.
Also ich verstehe ganz genau, was du meinst, aber bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Also wir beide sind ja Familienväter und dann hat man halt einfach nicht so viel Zeit zum Spielen. Ich meine, du berufsbedingt natürlich schon, also bei mir etwas weniger. Und dann muss man sich ganz bewusst entscheiden, was spiele ich jetzt oder auf welcher Plattform spiele ich. Und bei mir ist es jetzt eigentlich so, dass die nächste Plattform, die so irgendwie mit dem normalen Familienleben am kompatibelsten ist, das ist nur mal iOS, weil ich die ständig bei mir habe und muss mich da nicht extra von Fernseher an die Konsole oder so etwas setzen, weil wenn du jetzt zum Beispiel PS4 oder sowas spielst, da musst du einfach mal eine halbe Stunde oder Stunde Zeit mit sich bringen, ansonsten lohnt sich das gar nicht. Und deswegen spiele ich eigentlich sehr viel iOS-Games. Ja. Also ganz unbewusst oder halt gezwungen durch meine familiäre Situation.
Ich bin früher auch mehr Bahn gefahren und mehr Straßenbahn gefahren. Das kommt dem natürlich auch zugute.
Ja, so natürlich.
Als Homeoffice ist genau. Es dann deutlich weniger. So oft geht man dann auch nicht aufs Klo.
Bushaltestellen kompatibel.
Genau. Bushaltestellen kompatibel ist dieses Spiel heute zu 120%. Ein sehr Bushaltestellen kompatibles Spiel. Wir wollen heute reden über Redungeon. Diesmal habe ich sogar vorgeschlagen, witzigerweise, weil es ist mir irgendwie zugeflogen gekommen. Und ich find's richtig cool. Also es hat mich auf sehr vielen Ebenen total angesprochen, aber man muss auch ein ganz großes Aber hinterherrufen. Da kommen wir aber gleich zu. Vielleicht magst du mal ein bisschen ausholen. Du bist in diesem Oeuvre dieser Firma ein bisschen mehr verwoben. Vielleicht magst du mal so ein bisschen kurz ausholen. Was ist Redungeon und von wem ist dieses Redungeon?
Also Redungeon ist so ein Endless Dungeon Crawler, wo man, sag ich mal, in Draufsicht von unten nach oben durch diverse Dungeons eigentlich klettern oder laufen muss.
Diverse, die sind zufallsgenerierte
Assets. Genau. Und das Besondere eigentlich daran ist, dass die wirklich zufallsgeneriert sind. Und wie gesagt, halt ein Endless Crawler. Man muss halt einfach versuchen, so weit wie möglich zu kommen, ohne dabei zu sterben.
Genau, man hat nur in der Regel ein Leben. Es gibt nachher ein paar Fähigkeiten, um das ein bisschen zu verlängern. Genau. Aber eben dieses Prinzip aus einem Hosentaschen-Diablo, würde ich es jetzt mal bezeichnen, aber auf Skill-Basis. Also du weichst Fallen aus, du musst über selbstfahrende Plattformen irgendwie im richtigen Moment springen, dass du quasi die andere Plattform erwischt. Es gibt Laserstrahlen, Pfeilschussanlagen, Schleimmonster, Fledermäuse, die da ans Leder wollen. Also alles so diese bekannten Dinge, die man aus Dungeons kennt und auch erwartet und liebt und schätzt. Mhm. Aber gepaart mit diesem sehr typischen iOS-Genre, nämlich des Endless Runners. Das heißt, von der Steuerung sehr simpel. Du swipest einfach mit dem Finger nach oben, links, unten, rechts und läufst dann entsprechend eine Kachel weiter in diese Richtung.
Du swipest tatsächlich
Ich swipe, ja.
Okay, man kann nämlich zwei verschiedene Steuerungsmethoden einstellen. Also entweder das klassische Steuerkreuz oder halt dann zu swipen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit dem Swipen überhaupt nicht klar.
Doch, doch, das Swipen habe ich sofort eingestellt, weil dieses, ich bin sonst auch eher klassische Controller gewohnt, ja natürlich. Aber die sind mir zu weit auseinander, die Knöpfe, um effektiv zu spielen. Also man muss mit dem Daumen zu weit von dem oberen zu dem linken Button. Ja, wenn du weißt, was ich meine, um das effektiv spielen zu können und mit dem Swipen. Sie haben es jetzt auch mit einem Update so geändert, dass du zum nach vorne laufen, was du am häufigsten brauchst, nur noch tappen musst. Ja. Das macht es sehr, also, sehr angenehm.
Ich spiele auch immer mit zwei Fingern, also wenn ich dann mit dem Steuerkreuz spiele, und es funktioniert vor allen Dingen auf dem iPhone, weil halt da die Pfeile nicht so weit auseinander liegen. Beim iPad wird es echt, was die Steuerung angeht, dann mit dem Steuerkreuz schwierig.
Ja, ich finde diese Idee mit dem Swipen ganz, ganz nett gelöst, ganz charmant gelöst. Das führt schon ab und zu mal dazu, dass man vielleicht zu weit swiped oder so, ja, und irgendwie den Abgrund stürzt, aber das ist ja auch so ein bisschen der Charme des Spiels. Man kann nach dem Swipe auch draufbleiben und dann läuft da halt auch eine längere Strecke, was man vor allem braucht, wenn halt so Pfeile aus dem Boden kommen in einem Rhythmus und du dann so schnell drüber rennen musst, dann muss man natürlich nicht swipe, sondern kann dann einfach draufbleiben, wie man es gewohnt ist.
Man muss aber aufpassen, weil man kann natürlich von den Plattformen runterfallen. Deswegen swipe ich nicht so gerne, weil ich dann oftmals dann zu weit swipe und dann halt einfach runterfalle. Im Vergleich zu dem anderen Spiel, wo ich finde, wo die ein bisschen abgekupfert haben oder wo sie sich die Idee geklaut haben. Kennst du Tomb of the Mask?
Nee.
Das war auch ein relativ bekanntes iOS-Spiel, so vor einem halben, dreiviertel Jahr. Und das funktioniert mit der gleichen Mechanik, also auch wieder so ein Dungeon-Crawler mit Draufsicht, wo du von unten nach oben laufen musst und wo auch ganz besonders ist, dass im Prinzip der untere Bildschirm irgendwann mal anfängt zu verschwinden, so wie bei Pac-Man 56. Also das heißt,
da hatten wir ja auch
du hast gesprochen, genau, du hast auch im Prinzip so ein zeitliches Moment, wo du dich dann, sage ich mal, auch relativ schnell durch die Dungeons bewegen musst. Und dieses Tomb of the Mask ist auch in so einer Retro-Optik gehalten, aber in einem ZX81-Stil, also mit weniger Farben, also so diese rudimentäre 8-Bit-Sicht so aus den Anfang der 80er Jahren. Also ist eigentlich auch eine Empfehlung, kann man sich echt mal angucken, wenn einem Endless Dungeon Crawler wenn einem Redungeon, sage ich mal, gefällt, dann sollte man sich auf alle Fälle auch Tomb of the Mask anschauen.
Es gibt ja so ein paar so Endless-Geschichten und ich finde, also ich habe zum Beispiel diesen Sonic Endless Runner, den habe ich ewig gespielt, der hat mir total Spaß gemacht, war einer der ersten Endless Runner, die ich da gespielt habe. Und ich mag das an diesem Endless Runner, dass dir im Prinzip so diese Steuerung eigentlich so ein bisschen entzogen wird. Es wird ja runtergebrochen. Also du hast ja nicht so eine Bewegungsfreiheit und Entscheidungsfreiheit wie jetzt bei einem Diablo. Gerade weil da halt von hinten immer so eine Wand kommt. Du bist so in diesem Moment drin. Aber so dieses Gefühl von so einem Hosentaschen-Diablo kommt bei Redungeon irgendwie ganz gut rüber. Du bist immer auf der Jagd nach diesen Münzen. Und es hat auch eine entsprechende Motivation. Je mehr Münzen du hast, desto mehr kannst du dich eben auch upgraden. Da kommen wir jetzt gleich dazu, weil nur so dieses Vorankommen, wie bei vielen Endless Runnern, einfach nur zu sagen, ah, ich habe irgendwie 550 Meter geschafft, wie bei so einem Minion-Spiel oder so, ja, wo es irgendwie sonst nicht viel gibt. Das ist hier eigentlich an zweiter Stelle. Ich finde so diese Gier nach den Münzen, die ist hier der viel größere Faktor, weil man will neue Charaktere freischalten und will die Upgrades haben. Und das, finde ich, ist ganz gut eingefangen, was halt so ein Dungeon-Crawler ausmacht, nämlich looten und leveln.
Also das hat mich bei Redungeon auch sehr positiv überrascht. Denn dieser so dieses schnelle, hektische, wie jetzt zum Beispiel bei dem Sonic oder so, das kommt hier gar nicht auf. Du hast schon ein bisschen Bewegungsfreiheit, kannst auch mal zurückgehen, kannst auch versuchen, alle Münzen einzusammeln. Und das ist wirklich so ein gewisser Moment im Spiel, wo man merkt, also dieses Spiel gibt dir etwas, was dir sonst eigentlich so keine Endless-Crawler eigentlich so geben.
Ja. Und auch so dieses Risiko abwägen. Manchmal gibt es eben Münzen, die liegen sehr easy. Da gehst du einfach so dran vorbei und nimmst sie mit. Und dann gibt es halt auch Münzen, wo du wirklich so überlegst, so lohnt sich das jetzt, das Risiko einzugehen, oder gehe ich lieber weiter? Also wenn da so eine Laseranlage ist, manche Fallen, mit denen kommt man ja auch besser klar als mit anderen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir geht, es ist immer so eine Rhythmus, so eine Timing-Geschichte. Bei manchen Fallen, da habe ich irgendwie gar keine Probleme. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel diese unsäglichen Fledermäuse, mit denen ich, die ich nie so richtig einschätzen kann, wo die jetzt hinfliegen. Und an denen gehe ich dann immer lieber schnell vorbei. Oder man denkt sich halt, okay, die Kiste, den Umweg nehme ich jetzt irgendwie auf mich, dann gehe ich eher über die bröckelnde Brücke, ja, und da ist die Kiste, da ist halt gefährlicher, oder nehme ich den sicheren Weg. Und so viele kleine Spielereien sind da auch drin, dass man immer so ein bisschen abwägen muss. Und man, gutes Spieldesign ist auch, immer wenn man stirbt bei diesem Spiel, weiß man, warum man gestorben ist. Man ist immer selber schuld. Es ist nie unfair, dieses Spiel, sondern man weiß immer, man war entweder zu gierig oder zu ungeduldig.
Also mir war schon klar, als du mir gesagt hast, ich soll mir das mal anschauen, und ich sah, es ist von Nitrome, also von dem Indie-Studio Nitrome, war mir schon klar. Publisher. Aber die entwickeln auch relativ viel. Also in dem Fall ist es natürlich nicht von Nitrome entwickelt worden, sondern nur published worden. Wie heißen die Entwickler? Was ist es noch? NM1, genau. Aber so die anderen Spiele, die Nitrome in der Vergangenheit eigentlich rausgebracht hat, die sind in erster Linie von ihnen selbst entwickelt worden. Und da ist selten etwas dabei, was irgendwie nicht gut funktioniert. Also man merkt schon, dass sie ein absolutes Talent haben, wenn es um Spieleentwicklung geht und halt auch einfach wissen, was sie tun. Mhm. Ja. Ja, und die haben inzwischen, glaube ich, über 150 Games schon entwickelt. Also die sind ja mal Mitte der 2000er entstanden, so in der Zeit der Webbrowser-Flash-Games. Da sind die eigentlich ganz groß geworden. Und als es dann den Smartphone oder die Smartphone-Stores gab, haben sie dann versucht, ihre Games, die als Flash-Games auf dem Browser funktioniert haben, die dann auch für die Smartphones dann umzusetzen. Und die sitzen in London, sie waren zuerst zu zweit, haben inzwischen 15 Mitarbeiter. Also es ist schon jetzt ein bisschen größeres Indie-Studio geworden. Aber ich finde, den merkt man immer noch trotzdem an, dass sie Indie sind. Also
ja, und dass sie
Spieler sind. Bis auf die Tatsache, die dich auch am meisten wahrscheinlich an diesem Spiel gestört, dass es diese verkackte Free-to-Play-Mechanik hat, die
die das Spiel leider auch kaputt macht, muss man so knallhart sagen. Also in dieser Flut von Spielen muss man natürlich auffallen, ist ja klar. Und Free-to-Play hat sich halt einfach so durchgesetzt auch, dass es umso schwieriger ist als Vollpreistitel im App-Store mit 3-4 Euro, so ist es ja leider, da irgendwie aufzufallen und relevant zu werden, dass genügend Leute dich kaufen. Deswegen gehen halt viele Studios auch da über und sagen, okay, dann bauen wir halt eine Free-to-Play-Mechanik ein. Mhm. Manchmal passt es besser, manchmal passt es halt weniger. Bei diesem Spiel muss man leider sagen, macht die Free-to-Play-Mechanik schon leider sehr, sehr, sehr viel kaputt von der eigentlichen tollen, wirklich tollen Spielidee. Jetzt müssen wir auch erklären, was Free-to-Play ist.
Ja, also ich finde, Free-to-Play macht grundsätzlich immer bei allen Spielen etwas kaputt.
Nein,
also
das nicht ist, immer, finde ich nicht
das
unbedingt.
Ist, das ist mein Statement. Ich weiß,
bei Hearthstone zum Beispiel.
Ja, okay.
Gutes Beispiel.
Gut, Hearthstone ist ein perfektes Beispiel, weil du eigentlich, und das bezeichnen wir ja auch immer so als faires Free-to-Play, wobei das ja eigentlich ein total perverser Begriff ist, weil eigentlich kann es niemals ein faires Free-to-Play geben. In meinen Augen ist es fair, wenn man etwas bezahlt und dann hat man es gekauft und dann kann man es spielen. Aber dieses Free-to-Play ist ja schon, ich fix dich an, ich mach dich süchtig und dann versuche ich dich nach und nach zu melken. Naja, aber ich weiß, was du meinst. Bei Hearthstone funktioniert es tatsächlich, weil du kannst es echt spielen, ohne Geld einwerfen zu müssen.
Ja. Ich meine, jedes Spiel kannst du ohne Geld einwerfen spielen. Das ist halt immer die Frage, wann kommt diese knallharte Paywall? Das ist natürlich, und das ist für mich so immer dieses, wann ist es fair und wann ist es irgendwie dreist? Ja. Und mal davon abgesehen, es gibt natürlich auch Free-to-Play-Spiele, die funktionieren eher wie eine Demo, dass du sagst, du hast irgendwie einen bestimmten Abschnitt frei und dann kaufst du. Ja, so wie Ghost Trick oder so, wo du das erste Kapitel spielen kannst. Mhm. Aber das würde ich jetzt da aus diesem Free-to-Play-Mechanik rausnehmen. Genau, aber was ist denn jetzt hier fair und was ist unfair? Also, man findet ja Münzen im Spiel. Pro Run, ich weiß nicht, wie viel du da immer so mitgenommen hast, aber so, wenn ein guter Run ist, dann kriegt man vielleicht mal 150, 200 Münzen, das ist dann schon sehr gut.
Oh, das ist schon sehr gut,
Das ist sehr, sehr gut, dann ist man wirklich gut dabei. Oder man kackt irgendwie relativ früh ab, dann nimmt man halt mal 20, 25, 30 Münzen oder sowas im Schnitt mit. Also sagen wir mal 30, 40 Münzen im Schnitt, ja, pro Spielrunde von irgendwie 1 bis 3, 4 Minuten. Dann kann man sich ja hochrechnen, wie lange man braucht, um halt so einen Charakter freizuschalten, der 1000 Coins kostet. Da spielt man ein bisschen, aber man kommt da schon irgendwie hin. Diese zusätzlichen Charaktere muss man nämlich alle freikaufen mit dieser Ingame-Münzen-Mechanik, was ja durchaus erstmal eine sehr typische Mechanik ist und die auch motiviert. Also ich finde, es macht auch Spaß, besser zu werden in diesem Spiel, um zu sagen, oh cool, da schalte ich mir jetzt gleich diesen Zombie frei oder irgendwie diesen Vampir-Typen oder so. Genau. Das interessiert mich jetzt.
Und damit habe ich keine Probleme mehr mit Fledermäusen.
Genau. Und das ist erstmal ja kein Problem. Es ist halt ein bisschen so ein Grind, aber wenn das Spiel an sich der Grind ist, weil es ja jeder Run dir Münzen gibt, dann ist es ja durchaus spielkonzeptrelevant. Es ist kein Grind, würde ich eher so als negativ bezeichnen, wenn man Dinge tun muss außerhalb des normalen Spielkonzepts, die keinen Spaß machen. Ja, oder wenn man zu viel monotone Dinge machen muss. Aber hier ist das ganze Spielkonzept ist ja Grind sozusagen. Ja, immer wieder versuchen, immer weiterzukommen. Und dann hat man irgendwann die Münzen erreicht. Wäre Grunde kein Problem, aber natürlich kann man diese Münzen auch zusätzlich im In-App-Store kaufen. Und da fängt's an, problematisch zu werden, weil sie da die Stellschraube dann meiner Meinung nach viel zu hoch gedreht haben.
Wie meinst du das jetzt?
Naja, also du nimmst, wir haben gesagt, man nimmt im Schnitt 50 Münzen oder 40, 50 Münzen aus einem Run raus. Und dafür, finde ich, sind die Charaktere ein Ticken zu teuer. Aber die werfen dir dann 50.000 Münzen für 3,99 € hin. Also so nach dem Motto, jetzt, wenn du das Vollspiel kaufen willst für 3,99 €, hier hast du 50.000 Münzen, dann hast du mit einem Schlag das gesamte Spiel durchgespielt. Du mit diesen 50.000 Münzen kannst du alle Charaktere freischalten und bei deinen Lieblingscharakteren überall noch irgendwie 3 bis 5 Mal kann man jeweils upgraden. Welche Motivation habe ich denn dann noch, dieses Spiel zu spielen, wenn ich mich dazu entscheide, die Entwickler zu unterstützen und denen 3,99 € zu geben? Das macht doch gar keinen Sinn. Also die machen sich doch selber dieses Spiel kaputt durch diese beschissene Free-to-Play-Mechanik. Bietet mir doch an, für 3,99 € machst du dieses Spiel werbefrei und kriegst irgendwie einen zusätzlichen Charakter, den es vielleicht nur da gibt. Und ja, dann drehen wir die Belohnung hoch. Aber so ist es doch einfach nur scheiße.
Es ist ja noch perverser, wie du es jetzt gerade sagst. Denn ich habe tatsächlich 3,99 € eingesetzt. Und zwar gibt's die Möglichkeit, nicht nur Münzen zu kaufen, sondern sich auch von dieser blöden Werbung, die dazwischen geschaltet wird, frei zu kaufen, also die Ads auszuschalten. Und dafür habe ich 3,99 € bezahlt. Ich dachte eigentlich, wenn diese Ads ausgeschaltet sind, dann kann ich im Prinzip das Spiel unabhängig der Free-to-Play-Mechanik, sage ich mal, durchspielen oder relativ smooth durchspielen. Aber du musst im Prinzip zu diesen 3,99 €, die dir die Werbung deaktiviert, eigentlich theoretisch doch noch weiterhin Geld einzusetzen, um dann an die größeren Charaktere zu kommen. Also
oder halt 100 Stunden spielen, ja.
Oder 100 Stunden spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war ich von Nitrome so in der Form noch nie gewöhnt. Bei den anderen Spielen, wo es ähnliche Mechaniken gab, da konntest du dich, sage ich mal, einmalig freikaufen und dann, also meistens hat man dann nur die Ads abgeschaltet und du konntest es dann spielen, aber jetzt in diesem Fall wirst du quasi zweimal zur Kasse gebeten und das hat mich schon ein bisschen überrascht.
Ja, und es ist doppelt bescheuert. Also diese Ads auszuschalten, man muss fairerweise dazu sagen, der Vorteil, den man durch diese 3,99 € Ad Removal bekommt, ist, dass man ein Continue bekommt, wenn man stirbt. Was ich jetzt aber auch nicht wirklich fair finde. Also das ist dann eher so eine Pay-to-Win-Geschichte, finde ich fast schon. Ja, also wenn du zahlst, dann hast du ein Leben mehr. Das heißt, du stürzt ab und kannst nochmal weiterlaufen, was natürlich für die Highscore-Liste irgendwie auch schädlich ist, dass du dann einfach ein Continue hast. Und du kannst dann nämlich noch zusätzlich Münzen ausgeben für weitere Continues. Also die Leute, die sich da jetzt 50.000 Münzen kaufen, für die ist es auch kein Problem, dann 500 oder 600 Meter weit zu laufen in diesem Spiel und damit anzugeben, weil man so oft Continue klicken kann, wie man möchte, wenn man halt eben Münzen nachwirft. Das wird aber unverhältnismäßig teuer. Das kannst du nur machen, wenn du diese Münzpakete kaufst, weil kein Mensch mit Verstand würde dieses hart erarbeitete Münzgeld, was er durch Runs erwirtschaftet hat, zahlt 200, 300, 500 Münzen, je nach Continue wird's mehr, um da weiterzulaufen. Außer es ist ein absoluter Rekord. Und das ist doch irgendwie völlig idiotisch. Also sie machen sich einerseits diese Highscore-Liste kaputt durch diese Münzen. Sie machen sich andererseits die Kunden kaputt wie dich, die sagen, ich möchte euch gern Geld geben, ich schalte die Werbung aus, ihr bekommt lieber Geld von mir. Die werden nicht ansprechend belohnt, dass sie danach ein vollwertiges Spiel haben. Und die Leute, die wirklich Geld ausgeben für Münzen, die werden dafür bestraft, dass ihnen die komplette Motivation flöten geht. Also alle drei Geschichten, finde ich, sind völlig ins Klo gegriffen. Und das ist ja so schade, weil das Spiel macht wirklich Spaß.
Ja, genau. Also ein Hörer könnte jetzt denken, kauf das Spiel auf keinen Fall nach deinem Rant jetzt im Moment. Aber ich
finde, das stimmt auch. Das Runterladen ist okay, aber nicht bezahlen. Ja.
Aber das Spiel ist trotzdem spielenswert. Ich fand es jetzt ganz toll, was du da gerade angesprochen hast, was die Highscores angeht. Das ist ja eine zusätzliche Motivation, sich mit seinen Freunden, sag ich mal, dann zu battlen übers Game Center dann, zu gucken, wer weiterkommt. Aber in dem Moment, wo du per Geld, sag ich mal, einen Endless-Crawler reaktivieren kannst, macht diese ganze Highscore-Thematik überhaupt keinen Sinn. Bestes Beispiel bei uns im Verein. Wir haben Automaten wie Space Invaders oder Donkey Kong oder Pac-Man. Da hast du drei Leben, da machst du einen Highscore und dann weißt du, was du erreicht hast.
Ihr solltet aber mal drüber nachdenken, diese Continuing-Geschichte einzubauen.
Ja, die gab es ja. Also die Geschichte wiederholt sich eigentlich. Okay. Bei den Arcades der 80er Jahren gab es ja auch irgendwann mal Continues, Mitte der 80er, als so Spiele kamen wie zum Beispiel Outrun. Du hast eine Strecke gefahren.
Mhm. Aber da ging es ja wirklich um die Story weiterzutreiben.
Ja, genau, genau. Konntest Geld einwerfen und weitermachen. Und bei solchen Spielen zum Beispiel führen wir im Verein auch keine Highscore-Liste, weil wir wissen, das macht keinen Sinn, weil die Leute ja immer den Credit-Button drücken können.
Und man muss dazu sagen, ihr habt einen Free-Play-Modus. Also man muss natürlich keine Münzen mehr einwerfen. Hat ja keiner mehr Euros rumliegen, D-Mark rumliegen.
Genau. Aber das ist genau, was du gesagt hast. Also die Free-to-Play-Mechanik zerstört nicht das Spiel nur auf eine Art und Weise, sondern auf mehrere Arten und macht eigentlich das komplette Spiel kaputt.
Und umso erstaunlicher, dass es trotzdem so gut ist von der Mechanik, dass man es trotzdem spielt. Also ich habe es wirklich trotzdem sehr viel gespielt. Ich habe für mich dann so diesen Modus gefunden, okay, ich nutze dann halt wenigstens diese Möglichkeit. In dem Shop gibt's so eine Option. Neben den Münzpaketen kannst du auch einen Werbeclip angucken und bekommst dafür 100 Münzen. Ja. Mhm. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, dann beiße ich halt in diesen sauren Apfel und klick ab und zu mal so nebenher zwischen den Runs irgendwie mal auf diesen Werbebutton. Dann kriege ich 100 Münzen gut geschrieben, um damit so ein bisschen quasi den Credit-Haushalt hochzudrehen. Mhm. Was aber auch schade ist, weil ich jetzt meine Zeit damit verbringe, diese blöden Werbeclips nebenher laufen zu lassen, um Münzen zu verdienen, anstatt lieber dieses Spiel zu spielen. Ja, also und es würde ja schon allein reichen, wenn sie diese Belohnungsstufe hochdrehen würden. Also an deren Stelle hätte ich gesagt, für die Leute, die 3,99 zahlen, die kriegen irgendwie doppelte Coins. Sowas gibt's ja auch. Und dann wäre das Spiel schon deutlich besser spielbar.
Du wirst ja doppelt bestraft, denn die Werbeclips, die ja da laufen, sind ja die unterste Schublade. Ja, ja. Also wenn du einen Werbeclip bei YouTube dir mal anschaust, dann sind es, sage ich mal, noch professionell gemachte Clips, wo es dann vielleicht auch mal Spaß macht zuzuschauen. Aber die Werbung, die im App Store angeboten wird, ist ja echt unterste Schublade.
Die sind halt meistens andere Spiele.
Ja, ja, da kriege ich dann Puls dann. Also dann
ich klicke nur und schaue dann gar nicht hin. Ja.
Okay.
Aber das ist natürlich nicht der Sinn des Spiels. Aber ich habe es gemacht und in den sauren Apfel gebissen, wollte ich noch erklären, warum. Ich schaue mir ja nicht gerne sonst so blöde, dumme Werbung an, nur wegen ein paar hundert Coins, weil mich die anderen Charaktere wirklich auch brennend interessieren und die auch wirklich toll gemacht sind. Das ist nämlich echt der große Pluspunkt an diesem Spiel. Es gibt 7 verschiedene Charaktere. Ich weiß nicht, wie viel du freischalten konntest. Ich habe jetzt 3 gesehen insgesamt.
Ich auch, ja. Also den Vampir. Also genau. Ich weiß nicht, ob man spoilern soll, aber es gibt einen Vampir, der auch sich zu einer Fledermaus verwandeln kann, wo ihm dann auch quasi Fledermäuse nichts mehr ausmachen und er kann dann auch über Hindernisse hinwegschweben
für einen kurzen Moment. Sehr, sehr toll. Mein Lieblingscharakter wegen den blöden Fledermäusen. Die lieben dich dann nämlich. Die haben dann so ein schönes Herzchen. Das ist total putzig.
Dann gibt es diese Vogelscheuche, die so ganz komisch springt, die es einem echt schwierig macht, den Charakter ein bisschen zu steuern, weil man nie genau weiß, auf welchem Feld bin ich. Genau, wo ist die Vogelscheuche jetzt?
Ja. Ja. Und dann gibt es den Gilbert, also der Held, der auch von Anfang an freigeschaltet ist, der erst mit Upgrades kapiert, dass er eigentlich ein Schwert und ein Schild hat. Das finde ich total charmant. Ja. Der ist am Anfang völlig hilflos in dem Dungeon, hat so ein abgebrochenes Schwert. Und dann, wenn du ihn upgradest mit Münzen, dann kommt irgendwann so die Texteinblendung. Ah, er hat sich daran erinnert, wie man ein Schwert benutzt. Total nett. Ja. Und dann kannst du einfach so, alle 20 Sekunden kannst du quasi diese Sonderfähigkeit nutzen und zum Beispiel mit dem Schwert zuhauen, um irgendwelche Schleimmunzer zu erledigen. Oder eben bei dem Vampir verwandelst du dich in eine Fledermaus, fliegst einfach über das Hindernis drüber Und es gibt noch eben ganz viele andere Charaktere, die ich jetzt alle so noch nicht genau gespielt und freigeschaltet habe, aber möchte ich auf jeden Fall noch tun. Man kriegt leider ein bisschen wenig Informationen vorab, für was man die Münzen ausgibt. Das finde ich ein bisschen schade. Also du weißt zum Beispiel, bei dem Vampir wusste ich nicht, was ist denn jetzt die dritte Ausbaustufe oder die vierte, für was gebe ich da jetzt gerade mein Geld aus, ist besonders hart, weil man eben halt so wenig Münzen hat. Da hätte ich gern vorher gewusst, was ich da jetzt, welche Katze im Sack ich da kaufe. Also beim Vampir zum Beispiel bekommt man halt zum Beispiel nochmal eine längere Dauer für den Flugmodus. Das hätte ich mir jetzt zum Beispiel vielleicht gespart, ja, und lieber was anderes dafür genommen. Weil du hast keinen sonderlichen Vorteil mehr, wenn du dann alle Ausbaustufen hast. Es ist wirklich jeder Ausbau ist so für sich gesehen.
Genau. Und je höher der Ausbau wird, umso teurer wird er dann auch. Also
das ist echt, tut weh, wenn man so wenig Münzen hat. Genau. Aber das ist eine tolle Idee, finde ich, mit diesen unterschiedlichen Charakteren. Ist ja auch nicht bahnbrechend neu, aber es verändert die Art und Weise, wie man dieses Spiel spielt, dann doch wieder gehörig. Hätte ich von so einem kleinen iOS-Spiel nicht erwartet, dass da so eine Vielfalt irgendwie drin ist.
Also ich meine, man kann immer nur sagen, Nitrome ist eigentlich wirklich ein guter Publisher oder auch ein guter Entwickler. Man merkt wirklich, dass sie in den letzten 10 Jahren, seitdem es diese Firma gibt, extrem viel Erfahrung gesammelt haben. Und wenn man sich Redungeon anschaut, dann ist es auch so ein kleines Potpourri aus den besten und bekanntesten Spielen von Nitrome, wie ich finde. Dieses mittelalterliche Setting um diesen Ritter herum und um diese Dungeons herum, das ist zum Beispiel aus Magic Touch. Auch ein ganz tolles Spiel, was ich von Nitrome nur empfehlen kann. Also Magic Touch finde ich ganz toll, weil es so diese Steuerungsmechanik des iPhones oder des iPads sehr stark unterstützt. Da fallen im Prinzip Ritter auf deine Burg per Ballon runter und diese Ballons, die haben einfach ein Symbol und du musst dieses Symbol mit deinem Finger nachzeichnen, um diese Ballons platzen zu lassen. Ja, okay. Genau. Und keiner dieser Ritter darf im Prinzip deine Burg erreichen. Also da sieht man, hat man sich dieses ritterliche Setting ausgeliehen oder es gibt Platform Panic von Nitrome, was so diese einzelnen Dungeons, die zufällig aneinander gesetzt sind, wiederholt. Natürlich die coole Pixeloptik. Also die haben die wirklich eine schön hier, fantastische Grafik oder auch tolle Chiptunes. Was so Retro-like-Spiele angeht, haben sie es echt drauf. Also man muss sich da einfach mal Endless Duff oder so angucken oder 8-Bit Duff, was in so einem Gameboy 8-Bit Style gehalten ist. Ganz tolle Spiele. Und mein Geheimfavorit, kann ich immer nur wieder wiederholen, das ist Gunbrick. Das ist eigentlich das vollwertigste Spiel, was von Nitrome angeboten wird. Aber wie du es auch schon gesagt hast, du kannst die besten Zutaten haben, die wir hier jetzt auch haben, die beste Grafik, den besten Sound. Es ist wie wenn du kochst. Du kannst die besten Zutaten für eine Lasagne den feinsten Fisch für ein Sushi. Wenn du es aber nicht richtig zubereitest und nicht richtig kochst, also sprich, wenn du es in eine Free-to-Play-Mechanik packst, dann schmeckt dein Gericht leider nur noch wie ein Fertiggericht und nicht mehr wie ein exquisites Produkt.
Schöne Metapher, ja. Ich habe übrigens noch den nächsten Charakter habe ich übrigens auch noch freigeschaltet. Das ist ein Steampunk-Handwerker. Der so eine kleine Drohne dabei hat und die fliegt immer 2 Kacheln vor dir und zerstört Fallen. Total schön, mein neuer Lieblingscharakter. Ja. Habe ich just freigeschaltet. Während des Podcasts die Werbeclips laufen lassen. Nee. Und jetzt gerade freigeschaltet und die Drohne, also super, das ist der ist total klasse. Ach, Mensch, echt ein trauriges Kapitel, dieses Free-to-Play in diesem Kontext von diesem schönen Spiel. Schade, schade. Ich fände es ja toll, wenn einfach viele Publisher diese Möglichkeit, wie wir es am Anfang gesagt haben, sagen Free-to-Play, okay, als Art Demo-Version und hier könnt ihr das komplette Spiel freischalten und dann ist es komplett ohne In-App-Purchases und ohne Dings. Aber die Realität ist halt leider, dass sie mehr Geld verdienen durch In-App-Purchases, viele Entwickler. Auch große AAA-Publisher verdienen ja durch In-App-Purchases mehr, als wenn sie es eben regulär verkaufen. Und solange das gegeben ist, wird es halt auch noch so weitergeben in der Form.
Ich wollte dich nämlich auch fragen, wenn du jetzt Entwickler wärst, was würdest du tun? Also würdest du wirklich dieses Risiko im Moment eingehen und ein Spiel zum Vollpreistitel anbieten?
Dafür bin ich so wenig in den Zahlen drin, aber ja.
Also man, ich finde, man sieht eins im App Store. Man hat tatsächlich mit diesem Free-to-Play die Büchse der Pandora geöffnet. Also man wirft ja Apple ständig vor, irgendwie den Markt zu kontrollieren, geschlossene Systeme zu haben. Aber man sieht natürlich auch an diesem Beispiel, dass es auch Vorteile hat. Also wenn man gewisse Systeme strikter behandelt oder gewisse Dinge nicht zulässt, dann hat man auch weiterhin die Kontrolle darüber. Und im Moment ist es eigentlich so, in dem Moment, wo Apple diese Büchse der Pandora geöffnet hat und Free-to-Play grundsätzlich mal zugelassen hat, hat sie, sage ich mal, hat sich das automatisiert und das Free-to-Play fängt jetzt langsam an, andere klassische Spielideen oder Monetarisierungsformen einfach zu verdrängen. Vergleichbar bei uns zum Beispiel in Karlsruhe ist es so, dass wir ja so Rheinauen haben. Und irgendwann wanderte mal der amerikanische Ochsenfrosch ein. Und der hat dann mit der Zeit, sage ich mal.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir im Podcast mal über Ochsenmaulfrösche reden. Sehr schön.
Und der hat dann im Prinzip diese heimischen Tierarten ausgerottet und steht jetzt an der Spitze der Nahrungskette. Und genau das passiert jetzt eigentlich mit dem Free-to-Play. Das Free-to-Play macht im Grunde genommen nicht nur Spiele kaputt, sondern das verändert kolossal den kompletten App-Store. Ja. Denn so wie du es auch gesagt hast, man kann eigentlich nur noch mit Free-to-Play Geld verdienen und somit produzieren natürlich auch die Entwickler Free-to-Play-Spiele und nicht mehr die alten Spiele. Das heißt, es wäre ja toll, wenn du die Entscheidungsmöglichkeit hättest zu sagen, ich würde gerne klassisch weiterhin kaufen und ich habe hier das Free-to-Play. Aber in Zukunft wird es nicht so sein. Also diese klassische Monetarisierungsform wird definitiv durch Free-to-Play verdrängt werden. Also die Entscheidung wird uns in dem Moment, wo diese Büchse mal geöffnet wurde, wird uns genommen. Und wir sehen es ja auch vor 3 Jahren, hattest du noch einen relativ ausgeglichenen App Store. Im Moment hast du ihn nicht mehr. Und es kann es leider...
Es ist allein schon schwierig, die Nicht-Free-to-Play-Titel zu finden. So,
Ja.
Aber es ist halt immer Angebot und Nachfrage. Also ich finde, da hat niemand, da haben weder die Entwickler noch die noch Apple irgendwie die Hauptschuld, sondern es funktioniert halt nur, indem der dritte Part, nämlich die Kunden, da auch aktiv mitmachen. Es würde sich von selber regulieren, wenn die Konsumenten keine Free-to-Play, keine In-App-Purchases kaufen, wird es das auch nicht mehr groß geben. Es ist natürlich eigentlich auch nur ein Teil, ja, klar. Also ich meine, die drei Komponenten zusammen, formen sich halt zu so einer, ich nenne es jetzt mal blöd, Todesspirale, die dich dann halt auch als Entwickler dazu zwingt, immer mehr auch in diesem Free-to-Play-Markt aufzuspringen, weil er halt einfach funktioniert. Aber ich bin mal gespannt, wo das hinführt. So der klassische Konsolenmarkt und die PC-Spiele, die halten sich ja da, die wehren sich ja noch so ein bisschen und ist immer nur als zusätzliche Geschichte, weil die halt einfach noch zu teuer sind in der Entwicklung, als dass sie sich, glaube ich, trauen, komplett auf Free-to-Play zu setzen. Aber auch da gibt's ja schon Anzeichen, dass manche Spiele es vielleicht besser getan hätten, gleich Free-to-Play zu werden, wie Battleborn oder so, oder Evolve, die dadurch wahrscheinlich von Anfang an irgendwie Erfolg gehabt hätten.
Man kann nur hoffen, dass sich in Zukunft vielleicht mal wieder so eine Gegenbewegung im
Quality Seal of Nintendo, genau.
So wie es auch im Konsolenmarkt war, wo man eigentlich diesen AAA-Titeln überdrüssig war und wo sich dann so diese Indie-Welle dann so Mitte der 2000er angefangen hat, in Bewegung zu setzen. Vielleicht gibt es auch mal im App Store hoffentlich so eine Gegenbewegung, dass die Leute
wieder aufwachen. Wir werden es beobachten und dokumentieren hier bei Insert Moin und natürlich mit dir, Mario.
Okay.
Als unser Außenreporter auf dem iOS-Markt, genau. Gut, also Redungeon, einfach mal reinschauen, das ist ja immer das Schöne, dann auch das Positive an dieser Sache. Ihr könnt es euch einfach direkt angucken und selber entscheiden, ob ihr da weiterspielt, grindet oder eben auch Geld ausgibt. Bleibt völlig euch überlassen. Wie gesagt, das Spiel auf jeden Fall zu empfehlen. Weißt du, ob es das auch für Android gibt? Ich habe es jetzt nur auf iOS gesehen.
Sollte es eigentlich geben. Ich glaube,
die Chrome macht auch viel für Android. Für
beides. Ja, ja.
Genau, schaut es euch an und dann danke ich dir, Mario, für diesen Besuch.
Ja, ich danke dir für die Einladung.
Man darf nur empfehlen, mal in Karlsruhe vorbeizuschauen, um die klassischen Free-to-Play-Spiele zu spielen an den Automaten.
Bei uns ist ja alles Free-Play. Genau. Wir sind ja schon einen Schritt weiter. Vielleicht ist es ja der nächste Schritt nach Free-to-Play. Das absolute Free-Play im App-Store.
Genau. Bitte werfen Sie eine Münze ein. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis morgen.
Ciao, ciao.